Radio 1. Nur für Erwachsene.
Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Sie schlendern so die Linden, also Straße unter den Linden, nichts ahnend entlang, so Richtung Brandenburger Tor. Aber da ist plötzlich irgendwas anders. Irgendetwas fehlt. Und zwar das Entscheidende ist nicht da. Nämlich die Quadriga, die fehlt. Und die ist jetzt nicht irgendwie in der Restaurierung so, sondern die ist einfach mal geklaut. Das ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber vielleicht auch nicht so unwahrscheinlich, als dass das nicht das Material sein könnte, aus dem Romane geschrieben werden. Es ist tatsächlich ein Roman, wie ich finde, einer der aberwitzigsten Berlin-Romane, die ich überhaupt gelesen habe. Die Kobra von Kreuzberg heißt er. Und das ist der Autor Michel Descartes. Tag, Michel. Du hast, ach so, hier ist ein Mikrofon. Entschuldigung, bitteschön. Das Bier wegstellen und das ist das
Hi.
Mikrofon. Schön, dass du da bist. Ja, wie gesagt, das ist, ja, wenn ich jetzt sage, so Berlin-Roman, ist das, stimmt das? Weil diese Geschichte spielt in Berlin. Mhm. Es ist aber ganz viel. Das ist eine Ganoven-Geschichte.
Ja.
Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, also ein Entwicklungsroman, wie es auf Deutsch heißt. Es ist eine Liebesgeschichte. Es ist ein anarchistische, ein anarchistischer Roman auch.
Ja, ne? Total.
All das ist das. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die heißt, trägt den wunderbar poetischen Namen Beverly Kaczmarek. Das ist die Heldin, wenn man so will. Ja, nicht, wenn man so will, auch wenn man nicht so will.
Ja, genau.
Ist sie quasi die Heldin. Sie ist eine junge Diebin und Mitglied einer Familie, deren Kerngeschäft seit Generationen das Stehlen ist. Beziehungsweise Stehlen und Betrügen.
Und Entwenden.
Und, was ist denn der Unterschied zwischen Stehlen und Entwenden?
Ja, das ist ja so eine Grundsatzfrage, auch eine politische.
Okay, lass uns darüber diskutieren.
Man kann
das
zum Beispiel auch, also man, je nachdem, wie man quasi drauf ist oder wie man sieht, man kann ja auch zum Beispiel in den Supermarkt gehen und da einen Snickers enteignen, könnte man auch sagen.
Ach so, aber wenn man den Snickers enteignet, dann nimmt man ihm vielleicht seine Hülle. Dann enteignet man, sondern man enteignet.
Ja.
Ach so, ja, siehst du, das da fängt es dann schon an.
Das ist total, das spitz finde ich, also das ist total juristisch interessant, finde ich. Was, Diebstahl ist ja ein tolles Thema auch.
Ja. Ne? Aber genau, das ist das, darum geht es. Und zwar ist Beverly Kaczmarek, wie gesagt, eine junge Frau. Sie gehört zu einem, so einem Clan, zu einer Dynastie gleichsam.
Dynastie, genau.
Ja, was ist das für eine Familie? Also, was
also
ist die?
Ja, das sind alles total völlig schräge Vögel und seit Generationen ist es das Geschäft von denen wirklich hier auf großen Beutefang zu gehen auf der ganzen Welt und sich schöne Dinge zu besorgen.
Ja. Also zum Beispiel, es gibt zwei Brüder, die sie immer dissen, weil sie irgendwie offenbar nichts irgendwie nichts hinkriegt, nach ihrer Meinung. Es gibt einen sehr sympathischen Großvater, dessen größter Traum, glaube ich, ist, ein Panda-Bären zu entwenden.
Oh ja,
Und so ist diese Familie. Also das sind ein sehr skurriles Personal. Aber was ist jetzt eigentlich mit Beverly los? Also die ist ja so eine schlecht gelaunte, sehr liebenswerte, schlecht gelaunte junge Frau.
Die ist echt schlecht drauf, weil sie in einer Krise steckt, in der persönlichen. Und das Gefühl hat, sie muss sich mal beweisen und sie muss sich durchsetzen hier bei dieser Family, die nur aus tollen Hechten besteht. Und ihr müsst es mal jetzt auch zeigen, dass sie es drauf hat. Und vor allem ihren Brüdern, die sie ja auch immer ärgern, die muss sie jetzt übertrumpfen mit einem ultimativen Diebstahl, den sie eben in Berlin plant. So.
Ja.
Und dafür denkt sie sich wie so aus, das Großmögliche, was man irgendwie hier mitgehen lassen kann.
Ja.
Und zwar nicht ein Snickers bei Edeka, sondern mal was richtig.
Mal so eben die Quadriga vom Brandenburger Tor.
Zum Beispiel die.
Zum Beispiel.
Das könnte man nochmal klauen.
Ja, also da fragt man sich, was war in deinem Leben gerade los, als du diesen Roman geschrieben hast?
Ja, ich war auch jung und schlecht gelaunt.
Okay.
Und jetzt bin ich alt und gut gelaunt, weil wir hier sitzen und schönes Wetter ist und ich gleich was vorlesen darf.
Ja, genau. Aber was waren zuerst da? War zuerst die Idee, man müsste mal so einen Coup planen, also so wirklich eine wirklich Gaunerei, die es noch nicht gegeben hat in Berlin. Also es gab neulich mal, also von einer Weile diese Münze.
Die Goldmünze
aus dem Bode-Museum. Ja. Ja, genau. War das so die Inspiration, dass du gesagt hast, sowas, das müsste man nur ein bisschen anders und noch ein bisschen abgedreht haben?
Tatsächlich, ich bin großer Fan des Goldmünzenraums, aber ich habe schon ein bisschen früher angefangen, das zu schreiben. Dauert ja auch mal unendlich, so ein blödes Buch zu schreiben, muss man sagen. Aber Berlin, da hat ja auch ein paar andere tolle Raubzüge schon erlebt. Also gab ja diese schon einige tolle Banken und Tresore und Juweliers und keine Ahnung, war ich im KDW mal vor ein paar Jahren irgendwas schönes oder irgendwie so. Also ist ja herrlich. Also es gab also alles, was irgendwie man mitnehmen kann, wird hier auch mitgenommen in der Stadt, habe ich das Gefühl.
Ja. Also wie gesagt, nun steckt da sehr viel kriminelle Energie drin auf eine sehr schwarzhumorige, das hat so ein bisschen was von B-Movie, es hat ein bisschen was von Tarantino auch. Also es gibt unglaublich witzige, absurde Dialoge auch in dem Buch, die man sofort eigentlich verfilmt sehen will. Also man möchte das ganze Buch eigentlich verfilmt sehen. Es ist, also dass du diesen Roman, ist ja dein zweiter Roman, du hast 1000 deutsche Diskotheken geschrieben. Ist das auch sowas, wo du sagst, ich will etwas schreiben, womit ich mich selber eigentlich auch irgendwie auf anarchistischem Gebiet bewegen kann, um mich nicht zu langweilen in meinem vielleicht ja doch etwas bürgerlicheren Leben inzwischen?
Ja, total. Also ich schreibe tatsächlich auch, um mich nicht zu langweilen. Beziehungsweise wenn ich schreibe, versuche ich mich immer selber ein bisschen zu überraschen oder zu entertainen, weil sonst wird es ja auch langweilig. Man muss sich das vorstellen, als Schriftsteller sitzt man ja wie so 8 Stunden in so einem blöden Schreibtisch nur mit sich selber.
Das stellen sich viele Menschen sehr romantisch vor, aber es ist ja auch ein leidensvoller Weg.
Eine große Leidensstory ist das. Und deswegen muss man da ab und zu ein bisschen Spaß haben und ab und zu selber ein bisschen Quatsch machen auf dem Papier, sonst ist das unerträglich.
Ja. Und bei diesem Roman, also ich habe ihn gelesen, hatte unglaublich viel Spaß, also vor allem auch mit diesem Personal. Es gibt eben nicht nur diese Familie, diese Kaczmareks, sondern es gibt eben auch noch natürlich einen Kommissar, der ermittelt, ein kettenrauchender ungarischer, wie heißt der nochmal?
Der Ferenc Hotfilter.
Ferenc Hotfilter, der Name ist Programm. Also es gibt unglaublich skurrile und liebenswerte, auch der unangenehmste Typ ist irgendwie, wächst einem ans Herz, der Polizeipräsident. Also,
ganz genau. Der Bösewicht.
Ja, genau. Aber selbst der, man möchte ihn nicht missen in diesem Roman. Wir werden gleich etwas hören aus der Cobra von Kreuzberg, hören aber vorher eine kleine Musik und dann Michel Dicker. Charity Children, we loved. Und jetzt ist es soweit. Die Cobra von Kreuzberg ist ein grandioser, anarchistischer, lustiger Roman, bevölkert von großartigen Charakteren, die man alle eigentlich gerne persönlich kennenlernen wollte, ohne von ihnen bestohlen zu werden. Und Michel Dicker haben wir zu verantworten, dass dieses Personal in der Welt ist, in Form dieses Romans, erschienen bei Ullstein. Und wir hören jetzt Michel Dicker.
Am nächsten Morgen stand Beverly früh auf und begann, ihre Sachen zu packen. In ihr wütete ein kristallener Aktionismus. Die Hälfte ihrer Klamotten warf sie in den Reisekoffer, die andere Hälfte aus dem Fenster. Hinterher flogen ihre Pfannen und Töpfe, der Zeitungsständer aus dem Badezimmer, die bulgarische Stehlampe mit den Flauschekordeln. Nichts sollte dem Feind überlassen werden. Dann überlegte sie kurz und warf auch ihre georgische Science-Fiction-Sammlung hinterher, dazu noch ihre Holzkatzen, überlegte sich anders, lief runter in den Innenhof und holte die Holzkatzen wieder hoch, warf stattdessen den Stabmixer aus dem Fenster, dann noch die Pappkiste, die sie für ihre Schmutzwäsche benutzt hatte, die Pappkiste, die sie für das Ablegen von Büchern und Krimskrams benutzt hatte, noch eine andere Pappkiste, die sie als Nachttisch benutzt hatte und den Internetrouter, aber der hatte eh selten funktioniert. Nachdem sie ihren Koffer in einem Schließfach am Ostbahnhof deponiert hatte, beschloss Beverly, spazieren zu gehen. Vielleicht nochmal bei Joao klingeln, vielleicht nochmal bei Stani, vielleicht bei Mike, wer weiß. Sie hatte Lust, jemanden zur Rede zu stellen. Einfach irgendwen wegen irgendwas zur Rede zu stellen. Jemanden eine Ohrfeige zu verpassen oder Hannover mit Mittelstreckenraketen zu attackieren. Stattdessen kickte sie nur Steinchen durch die Gegend und kaufte sich eine Flasche Rotwein am Kiosk, die sie im Gehen austrank. Ihr Entschluss, für immer aus der Stadt zu verschwinden, stand fest. Sie wusste nur noch nicht, wohin sie wollte. Warschau war ihr zu ungemütlich, Prag zu albern und in Los Angeles schmeckte das Leitungswasser nicht. Als sie die Ringbahn erreicht hatte und noch zu keiner Entscheidung gekommen war, kehrte sie um und lief Richtung Westen. Mittelmäßigkeit, dachte Beverly. Wohin man schaut, Mittelmäßigkeit. Und darauf sind sie auch noch stolz. Das nennen sie hier Lebensart. Sie hatte sich an der Tankstelle eine zweite Flasche Rotwein gekauft, von der sie je nach Ampelphase kleine, große oder mittlere Schlücke nahm und überlegte, ob sie noch ein letztes Mal bei Joao oder Stani vorbeischauen sollte, bis ihr einfiel, dass ja auch Joao und Stani mittelmäßig wie Zucchini waren. Und während sie weiter am Melon nippte, überlegte sie, ob sie noch eine Ciao, das war's, ihr nullen SMS rausfeuern sollte oder ob die beiden selbst das nicht verdient hatten. Beverly lief die Friedrichstraße hinab. Links und rechts leuchteten sahneweiße Neonreklamen, oben und unten waren Beton und Betonhimmel. Sie grübelte nach. Was nun? Was tun? Nochmal von vorne anfangen, den ganzen Kunstraub an den Nagel hängen? Warum hatte sie nichts Anständiges gelernt, etwa Sonnenstudio-Management oder Inkasso? Das wäre eine solide Sache gewesen. Genau wie Abzockereien im Internet oder eine Karriere beim Zoll an der belarussischen Grenze. Da lag das Geld auf der Straße. In diesem Moment vibrierte ihr Handy. SMS von ihren Brüdern. Hey Dummkopf, warum antwortest du nicht? Schick mal deine IBAN, dann überweisen wir dir Kohle für Grundnahrungsmittel und Leggings vom Discounter. Eve und Billy. Während Beverly noch darüber nachdachte, das Handy gegen die nächste Hauswand zu schmettern, schlich sich jemand an sie heran und versuchte ihr den Geldbeutel aus der Tasche zu ziehen. Der Dieb stellte sich jedoch so amateurhaft an, dass es Beverly fast leid tat und sie ihm das Geld gerne freiwillig gegeben hätte. Stattdessen trat sie ihm gegen das Schienbein und schlug ihm mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Hau ab, rief sie ihm hinterher. Anfänger! Wo waren die wahren Verbrecher geblieben? Die kriminellen Giganten, die Großhirne des Eigentumdelikts. Das alles war Vergangenheit. Es sei denn... Auf einmal bekam Beverly wieder Aufwind. Ihre Gedanken rasten, ihre Schritte federten über die Kreuzung. Sie spürte den Anflug einer außerordentlichen Idee. So einfach würde ihr diese Stadt nicht davonkommen. Vor ihr leuchtete das Brandenburger Tor in der Nacht. Etwas blitzte in Beverlys Augen, etwas zuckte in ihren Händen. Wie gebannt starrte sie nach oben. Da stand er, der Pferdewagen auf dem Brandenburger Tor. Den wollte sie haben, den würde sie sich holen und den würde sie nie wieder rausrücken. Das wäre ein Diebstahl, für den es sich zu leben lohnte.
Michel Descartes, vielen Dank. Der lustigste, schlecht gelaunte Berlin-Roman, den es hier gab, glaube ich. Bei Ullstein ist er erschienen. Schön, dass du da warst. Und jetzt muss der verfilmt werden. Gibt es schon, gibt es schon Interesse?
Nein, noch kein Interesse. Aber, deswegen bitte verfilmen Sie es.
Ja, genau. Es hören uns ja auch diverse Regisseure und Regisseurinnen und Produzenten zu. Also ich glaube, das ist jetzt in Sack und Tüten. Danke, dass du da warst, Michael.
Danke auch. Tschüss.